RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Mehrere Millionen Menschen haben sich schon die Ausstellung der Hinterlassenschaften eines Mannes angeguckt, der seit 3346 Jahren tot ist. 1323 vor Christus starb der Pharao Tutanchamun wahrscheinlich als Folge eines Jagdunfalls. Tutanchamun und seine Schätze hieß die vielbesuchte Ausstellung, die immer noch um die Welt tourt, die aber eine ganz wichtige Frage nicht gestellt hat und dementsprechend auch nicht beantwortet hat, nämlich wie roch denn wohl dieser Pharao und wie roch es in seinem Reich? Zum Glück gibt es eine Wissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt. Dora Goldsmith könnte diese Frage beantworten, wenn sie ihr im Zusammenhang mit Tutanchamun gestellt worden wäre. Unser gefährlicher Gedanke lautet heute: Wer die Vergangenheit verstehen will, muss sich auch auf ihren Geruch einlassen.
Ibismumien oder Falken, die riechen wahnsinnig schlecht, wegen den Federn, glaube ich. Krokodilmumien, die riechen nach so Wasser, aber sehr unangenehm. Aber der schlimmste Geruch war eine Katze, eine Katzenmumie. Das war schrecklich, wirklich.
Dora Goldsmith hat an der Freien Universität Berlin ihren Masterabschluss in Ägyptologie gemacht und arbeitet für ihre Doktorarbeit jetzt an der Bedeutung der Gerüche für die altägyptische Gesellschaft. Und Frau Goldsmith, was ich mich da in dem Zusammenhang frage, es ist eine schlichte Frage und höchstwahrscheinlich wird die Ihnen auch allzu vertraut sein und trotzdem kann ich sie mir selbst nicht beantworten. Wie kommen Sie an die Informationen über Gerüche in einer Zeit, die wir längst nicht mehr riechen können?
Anhand von schriftlichen Belegen. Und manchmal auch verwende ich archäologische Beweise dazu, aber hauptsächlich die schriftlichen Quellen.
Und das heißt, das ist auch das, wo es ausgelöst wurde. Sie haben eine Schrift oder ein Zeichen gefunden, was darauf hingedeutet hat, hier wird Geruch beschrieben.
Also die Ägypter beschreiben Gerüche und Düfte ganz detailliert in den Texten, ja. Also das ist wahnsinnig interessant, weil wenn man mit den Texten arbeitet, dann hat man eben diese antike Perspektive. Man kann sich vorstellen, wie die Ägypter die Gerüche wahrgenommen haben, was die Gerüche für sie bedeutet haben, welche olfaktorische Metaphern hatten sie. Und deshalb mag ich die Texte sehr. Da habe ich eine ganz interessante Welt, die ich sonst nicht hätte. Also das ist die antike Perspektive.
Lassen Sie uns das zuerst mal, das ist für Sie Ihr Handwerkszeug, aber für uns, die wir einfach nur Ägypten begeistert sind, womöglich, ist das natürlich trotzdem dann wieder eine interessante Frage. Was nennen wir denn eigentlich das alte Ägypten? Das ist doch ein vergleichsweise langer Zeitraum. Das ist ja nicht so, dass das ist jetzt nur, die, wie gesagt, Tutanchamun ist sehr berühmt, 1922 ist das Grab geöffnet worden von Carter, hieß der Mann, der englisch-amerikanische Forscher, der das hinbekommen hat seinerzeit im Tal der Könige. Also was wissen wir alles? Also, wir saugen es begierig auf und reden dann einfach nur von Kleopatra und das alte Ägypten.
Ja.
Für Sie als Wissenschaftlerin, welchen Zeitraum überspannt das?
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wir reden über eine Kultur, die 4000 Jahre lang existiert, da nicht. Ich analysiere die Duftkultur Ägyptens von Anfang an, also von der ersten Dynastie bis zur Spätzeit, ja, also bis zu der Ende des pharaonischen Reiches. Und das ist eine Schriftkultur von 4000 Jahren und dementsprechend habe ich auch eine sehr große Menge von Belegen, die ich selbst übersetzt habe, selbst bearbeitet habe. Ja, also das ist sehr viel Text und dazu kommt auch noch, dass es also verschiedene Schriften gibt oder verschiedene Sprachen. Also innerhalb dieser Zeit hat sich die Sprache entwickelt und es gibt verschiedene Sprachen oder Sprachstufen. Und noch dazu kommt, dass die Ägypter sehr gerne über Düfte schreiben. Ja, also es ist wirklich so, dass sie das gerne besprechen. Wahrscheinlich haben sie darüber auch oft im Alltag diskutiert. Also das war wichtig für sie, das ist keine Frage.
In welcher Form liegen Ihnen diese Dokumente denn vor? Also wenn Sie sagen, ich lese da sehr gerne in diesen Texten. Wie gesagt, wir reden über Texte, die teilweise dann 3000 Jahre und älter sind. In welcher Form liegen die Ihnen vor?
Also es gibt Texte, die schon publiziert worden sind. Ja, und dazu gehe ich in die Bibliothek. Und es gibt tatsächlich sehr viele Texte, die noch nicht publiziert worden sind. Und dazu musste ich jahrelang in verschiedenen Sammlungen gehen, damit ich auch neue Texte für meine Forschung entdecken kann.
Das heißt, Frau Goldsmith, Sie können tatsächlich altägyptisch komplett durchlesen? Oder wie nennt man das?
Also es gibt halt verschiedene Schriften. Es gibt Hieroglyphen, die Sie wahrscheinlich kennen, ne? Nicht? Also auf den Tempelwänden. Und es gibt eine kursive Variante davon, die nennt man hieratisch. Und es gibt auch Demotisch. Persisch, das ist auch eine Schrift und auch eine Sprache, das ist eine noch kursivere Variante davon in der Spätzeit. Es gibt auch Koptisch, also es gibt halt sehr viele verschiedene Sprachen und Schriften auch. Also zum Beispiel, es gibt Altägyptisch, Mittelägyptisch, Neuägyptisch oder Ramessidisch. Also es ist wirklich komplex und ja, ich musste alle diese Sprachen lernen, klar, ja.
Daraus leitet sich unser heutiger gefährlicher Gedanke ab, wer die Vergangenheit verstehen will, der muss sich auch auf ihren Geruch einlassen. Das ist ein gefährlicher Gedanke, weil man dann eventuell über manchen Geschichtsphasen fragen könnte, was wissen wir wirklich über diese Geschichtsphase, denn wir haben sie ja nicht errochen und auch nicht über ihre Gerüche besprochen. Jetzt aus dem Dokumentenstudium, was Sie uns schon erklärt haben, Frau Goldsmith, ergibt sich ja für mich, dass Sie ein vergleichsweise klares Bild, zumindest sehr starke Thesen haben. Wenn ich jetzt mich in die Zeit 1323, die Ära von Tutanchamun, das Todesjahr von Tutanchamun vor Christus nach Ägypten bewegt hätte, wenn ich dahin reisen könnte, wie würde es denn da um mich herum riechen?
Sehr stark und nämlich überall. Also der große Unterschied ist, dass wir uns heutzutage eher in geruchsfreien Umgebungen uns bewegen, aber in der Antike bzw. im alten Ägypten hat alles nach irgendwas gerochen, egal wo man war und nämlich sehr stark. Ja, also im Tempel gab es einen ganz besonderen Geruch von Opfergaben, im Grab auch, da hat man alles mitgebracht, Parfums, Essen, Kleidung, alles Mögliche, es wurde geräuchert. Im Haus von privaten Menschen hat es gerochen, es hat auf den Straßen gerochen, zum Beispiel als es eine Festivität gab, also überall in der Stadt gab es Smellscapes oder Duftlandschaften. Ja, also das ist erstmal der große Unterschied. Ich glaube, das würde uns sehr überraschen, dass es so stark riecht und nämlich überall. Aber das waren natürlich keine synthetischen Düfte, wie die wir heute haben. Das waren alles natürliche Düfte.
Das heißt, wenn Sie sagen, es riecht sehr stark, kann man denn dann auch gleichzeitig sagen, es stank?
Ja, es gab auch Gestank und Gestank wird mit dem Delta assoziiert im Norden von Ägypten und da hat es nach Fisch und Vogel gerochen. Also die sind halt die Prototypen von Gestank im alten Ägypten.
Also sind die Prototypen tote Fische und tote Vögel, oder?
Lebendige.
Das waren die Kreaturen, die sinnbildlich standen für Gestank.
Genau, richtig. Ja, und die riechen tatsächlich nicht so gut, also in ihrer natürlichen Umgebung. Es riecht nach Wasser dort und also da sind die Sümpfe. Und Fische riechen tatsächlich nicht so gut. Also ich glaube, da würden Sie mir auch zustimmen, nicht? Also im Fischmarkt, es riecht nicht so gut. Und tatsächlich beschreiben die Ägypter zum Beispiel Fischer als, ja, also als ganz stinkende Menschen. Die sind eine Unterschicht, weil sie eben stinken. Ja? Und der König riecht am besten.
Da wollte ich gerade kurz darauf kommen. Das ist eine gesellschaftliche Rangfolge, die auch durch Duft tatsächlich sich bestimmt hat. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz dabei, weil das auch bei uns ja bekannt ist. Und es gibt Beschreibungen aus London der früheren Zeit. Oder geht es immer um die Entwicklungsstufe des mittelalterliche, spätmittelalterliche London. War auch deswegen als so stinkige Großstadt, weil die Kanalisation überhaupt nicht geregelt war, weil die Leute letztendlich durch ihren eigenen Unrat gelaufen sind. Das muss doch, so stelle ich es mir vor, im antiken Ägypten ganz ähnlich gewesen sein.
Das kann sein, obwohl die Ägypter waren ziemlich saubere Menschen, aber es kann sein, dass es auf den Straßen oder in privaten Häusern nicht so gut gerochen hat, ab und zu mal. Da muss ich sagen, die schriftlichen Belege beschreiben diese Gerüche überhaupt nicht. Also die Gerüche, die beschrieben werden, die sind die Gerüche, die die Schreiber beschreiben wollten. Ja, und wenn Gestank beschrieben wird, dann hat das auch eine Funktion und nämlich bei dem Fall von Fischern, dass sie mit diesen Beschreibungen eine gewisse olfaktorische Hierarchie schaffen. Ja, also alles, was sie beschreiben, hat einen Grund und wenn sie das nicht tun, das bedeutet auch irgendwas. Ja, dann hat das für sie keine Funktion. Aber ganz klar, wenn man sich die archäologischen Beweise anschaut, was alles so gefunden wird, es gibt ja auch Müll, ja. Also, aber Müll wird nicht beschrieben in den Texten, weil sie das eben nicht beschreiben wollten. Und ich kann Ihnen erklären auch, warum. Weil die Stadt riecht gut im alten Ägypten. Die Stadt wird mit Ma'at assoziiert. Ma'at ist die Welt von Gerechtigkeit, die Welt von Guten. Und Städte sind gut, die sind gerecht und die sind die ideale Welt und die riechen dementsprechend auch gut. Vielleicht für unsere Nase würde das nicht gut riechen, aber das spielt keine Rolle. Für die Ägypter riecht die Stadt gut, weil sie die Stadt mögen.
Also das heißt, es darf wirklich nur sein, was gewollt ist,
ja.
was tatsächlich gesellschaftlich geboten ist. Jetzt haben Sie gesagt, ich hätte als Ägypter, als hochrangiger Ägypter, aus Sicht dieser Schreiber mindestens, aber womöglich ja auch durch meine eigene Hilfe, gut gerochen. Wie haben sich denn, weil wir glauben ja, dass Parfums eine Sache sind, die in unsere Zeit gehören oder was weiß ich, 200 Jahre alt sind, aber nicht, dass es ein antikes Phänomen schon ist. Wie hat sich meinetwegen Kleopatra oder auch Tutanchamun, wie haben die sich denn großmäßig auf die Sprünge geholfen? Also haben die was Ähnliches wie Parfum benutzt?
Oh ja, täglich. Ja, also wir wissen, dass Könige und Königinnen einen Zugang zu den besten Duftstoffen hatten. Die hatten auch selbst Parfümeure, die nur für sie gearbeitet haben. Und sie hatten die besten Duftstoffe und aus diesen Duftstoffen haben die Parfümeure die besten Parfums kreiert. Ja, und es wird beschrieben zum Beispiel in einem Text, dass der König nach Lotus riecht und ein anderer Körperteil von ihm nach Myrrhe und dann wieder ein anderer Körperteil nach Weihrauch. Und es gibt es bei den Königinnen auch. Ja, also die Königinnen sind die besten riechenden Frauen Ägyptens. Es gibt zum Beispiel Beschreibungen von Königinnen, wenn sie in die Halle des Tempels oder in die Halle des Palastes reingehen, dann bringen sie wie eine Art Duftwolke mit. Also die sind diejenigen, so steht im Text, diejenigen, die die Halle des Palastes mit Duft füllen.
Wenn ich das erzeugen möchte, das Bild die ganze Zeit, jemand duftet so gut, dann dürfte ich ja nicht schreiben, oder gab es das damals, diese Scham nicht, der darf man nicht schreiben, es gibt Körperteile des Pharaos, die nicht gut riechen. Das wäre jenseits des Tabus
gewesen. Nee, das würde gar nicht gehen. Nee, also der König ist ja ein perfektes Wesen, also der muss gut riechen. Ob ein König tatsächlich gut gerochen hat oder nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber, also wie gesagt, diese Texte haben ja eine Funktion, ja. Also die beschreiben eine ideale, perfekte Welt und in dieser Welt, der König steht ganz hoch an der Hierarchie, ist fast wie ein göttliches Wesen und muss dementsprechend auch göttlich riechen. Es gibt auch Texte, die beschreiben, dass Könige göttlich riechen. Es gibt dafür Ausdrücke, Seci Natcha, der göttliche Duft, oder Idat Natcha. Ja, also zum Beispiel Hatschepsut, die war davon ganz besessen, dass sie göttlich riecht. Und nämlich deshalb, weil sie immer wieder betont, dass sie von Amun kommt. Amun ist ihr Vater und König der Götter. Er riecht göttlich und Hatschepsut ist seine Tochter. Dementsprechend, sie hat auch diesen göttlichen Duft. Ja? Und mit diesem Duft betont sie auch, dass sie der König sein darf. Ja? Also der Duft hat eine ganz wichtige Funktion. Wegen des Duftes kann sie regieren.
Gab es denn damals sowas, weil ich muss ich vorhin denken, Frau Goldsmith, als Sie gesagt haben, wir riechen heute, wir bewegen uns heute in geruchsarmen Atmosphären. Wenn, mal wegen jetzt in diesem Studio, wenn Sie nachher eine Freundin anrufen und sagen, ja, ich war bei einem Mann bei RBB Kultur im Studio und er roch sehr stark, dann wäre das ja für mich sehr unangenehm.
Das wäre ja belastend.
Man würde auch nicht, selbst der Bundeskanzler, aber ich habe gerade gedacht, okay, wer ist unser heutiger Pharao? Wenn der Bundeskanzler jetzt mehrere, nehmen wir an, der hat sehr aufwühlende Verhandlungen hinter sich und dann würde ich ja mir gut überlegen, ob ich im Radio sage oder in die Zeitung schreibe, der Kanzler verhandelte sehr ausführlich und so roch er auch. Weil das war ja, oder? Da merkt man nur, es ist schambelastet. Gab es dieses Konzept oder diese Verbindung von Scham und Geruch da auch schon oder geben das Ihre Texte nicht her, weil Sie jetzt die ganze Zeit gesagt haben, es ist soziale Distinktion. Also ich rieche gut, dann kann ich nur von ganz oben sein.
Nee, Sie haben einen wichtigen Punkt getroffen. Das ist ein großer Unterschied zwischen Ägypten und unserer Kultur. Dass in Ägypten war das vollkommen normal, Menschen olfaktorisch zu beschreiben. Und wir tun das nicht, ja. Also wenn ich jetzt nach Hause gehe und meinen Vater anrufe, dann werde ich ihm vielleicht beschreiben, wie sie aussehen, aber nicht, wie sie gerochen haben, nicht? Also dann würde er auch denken, was stimmt mit dir nicht, ja. Und, aber in Ägypten war das ganz normal anscheinend, ja. Also es gibt Texte zum Beispiel über die Göttin Hathor, wo sie komplett olfaktorisch beschrieben wird, von Kopf bis zu Fuß. Und es gibt nur vielleicht einen Satz darüber, wie sie visuell sich zum Ausdruck bringt, dass sie schön ist. Ja, es gibt einen Satz, aber es gibt 5 Sätze darüber, wie sie riecht. Ja, also es gibt schon Texte, wo man sich denken kann, der Geruch war eigentlich wichtiger. Also sie wird, wie gesagt, komplett mit Düften beschrieben. Die Haare haben einen besonderen Duft, dann der Kopf, dann der Körper, die Klamotten haben auch einen eigenen Duft. Und ja, also das ist wirklich sehr detailliert. Und von diesen Texten kann man schon sagen, es war eine Möglichkeit, Menschen olfaktorisch zu beschreiben, ohne zu denken, dass es komisch ist. Es war wahrscheinlich ganz normal.
Jetzt haben Sie hier 2 so Schachteln mitgebracht, die mich natürlich sofort faszinieren, weil Sie es nicht bei der Theorie belassen. Das, was Sie machen, ist ja, wie wir jetzt schon gelernt haben, sehr viel Textarbeit logischerweise, aber nicht nur. Mhm. Diese beiden Schachteln, die hier vor mir stehen, das sind so kleine Gefäße drin. Das sind so Gefäße, wo man im Zweifelsfall teure Gewürze drin kaufen könnte. Wenn da Safran drin ist, kostet das schon eine Menge Geld. Also wenn das so klein ist, was sind das für Sachen, die Sie da
das
haben?
Das sind meine Rekonstruktionen von Parfums und Duftlandschaften von dem alten Ägypten, die ich anhand von Texten rekonstruiert habe. Ja? Also zum Beispiel schauen wir an hier diese, die sind Parfums, ja? Und die sind alle auf Rezepte basiert, wo ich wirklich einen Text folge, Schritt für Schritt. Und da in der Hand haben sie was man in der Duftforschung als Duftlandschaft nennt, Smellscape auf Englisch oder Scentscape.
Hier steht jetzt Mendesian drauf.
Das ist ein Parfum.
Ja. Ist das Parfum, das Kleopatra getragen hat?
Wird mit der Kleopatra assoziiert, ja.
Darf ich das mal aufschrauben? Dass ich mal,
ja, natürlich.
Weil das sieht ja wirklich sehr, sehr interessant aus. Und dieses mendesische Kleopatra-Parfum ist auch rekonstruiert anhand von Sachen, die Sie in Texten gefunden haben,
ja.
Frau Goldsmith. Okay, probieren wir mal einmal aus. Aha. Soll ja das Chanel Nummer 5 der Antike gewesen.
Ja, das ist tatsächlich so. In der Spätantike war das sehr bekannt,
ist aber
ja.
Ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Also es riecht so ein bisschen so, wie was, wo man irgendwas mit abätzen kann. Oder wenn ich mir vorstelle, da könnte ich meine Arbeitsplatte neu mit ölen, so ein bisschen so. Aber das ist wahrscheinlich falsch. Und mein Geruch ist irrtümlich. Also sagen Sie mal bitte, Frau Goldsmith, nach was es riechen soll.
Hauptsächlich nach Myrrhe. Da gibt es sehr viel Myrrhe, das ist sehr wichtig. Zimt gibt es auch, Kiefernharz. Also,
Zimt. Ja. Zimt ist so interessant. Da habe ich in der Vorbereitung gelernt, dass die alten Ägypter Zimt gar nicht selber unbedingt hatten.
Nee, deshalb sage ich ja, das ist Spätantike. Also in der Spätantike haben die Ägypter schon Zinn gehabt, weil das kommt ja von Indien und Südchina. Und diese Handelswege waren noch nicht mit Ägypten, die waren noch nicht geöffnet in der pharaonischen Zeit. In der Spätantike schon. Aber deshalb sage ich ja, das Mendesische oder Mendesien, das ist eigentlich ein Parfum in der Spätantike. Vielleicht gucken wir uns Kifi an. Kifi ist ein sehr berühmtes Parfum. Das ist vielleicht das erste Parfum der Welt, zumindest was die Rezepte angeht.
Ich habe jetzt schon mehrere aufgeschraubt und die Gerüche sind schon so stark hier im Raum.
Sind sie stark?
Ich habe gerade noch Duft des Festivals geöffnet, was mir sehr, sehr angenehm braucht. Oh, das ist aber nicht so schön.
Wirklich? Das ist mein Lieblingsduft.
Aber
stark, ja.
Es ist stark, ne?
Also Kifi ist wie eine Art Duftbibliothek. Da gibt es alles, was die Ägypter für Parfums hatten, haben die da reingemacht. Ja, also da gibt es sehr viele Harze.
Aber die Harze haben sie es auch haltbar gemacht, weil es ist ja nicht so gewesen, dass die, wer weiß, wie mit Alkohol synthetisieren konnten.
Ja, Harze konservieren und deshalb benutzen die Ägypter Harze für die Einbalsamierung, weil Harze konservieren und auch parfümieren.
Da sind wir bei einem anderen Punkt, den ich ohnehin schon ansprechen wollte. Ja. Frau Goldsmith, jetzt wissen wir, Ägypten, jedes Kind bringt mit Ägypten Mumien in Verbindung, also der besondere Umgang mit Verstorbenen, mit Leichnamen, die Einbalsamierung. Da habe ich mir schon oft vorgestellt, da die ja nicht einfach so wie heute moderne Apparate angeschlossen und die Körperflüssigkeiten ausgetauscht haben, muss das doch auch total gestunken haben in so einer Pyramide, wo so ein muffiger Leichnam da eingegangen.
Ich würde sagen, nein. Ich habe Mumien gerochen und sie riechen wahnsinnig gut. Aber riechen Sie mal, wir haben da Mummification, das ist der Duft der Einbalsamierung.
Um Gottes Willen. Ist das eigentlich ein Zeichen, wenn Sie das jemandem Weihnachten schenken? So, ich schenke dir den Duft der Mummification.
Das ist sehr beliebt. Riechen Sie mal daran. Das ist ein super Duft.
Oh ja. Ja, da kann man sich eine Einbalsamierung schon wieder viel besser vorstellen.
Ja, es war so, dass die Ägypter perfekt für das Jenseits riechen wollten. Ja, das ist eine ideale, perfekte Welt und da muss man auch göttlich riechen und da möchte man auch den Körper mitbringen. Ja, und deshalb haben sie so viele Duftstoffe für die Mumien verwendet, weil sie auf einmal konservieren, aber auch beduften. Ja? Also das hat mehrere Zwecke. Und tatsächlich finde ich schon, dass eine Mumie, die richtig mit den besten Methoden einbalsamiert wurde, die riecht auch sehr gut.
Aber ich habe Sie vorhin nach Ihren Dokumenten gefragt. Wann haben Sie denn an einer Mumie gerochen, Frau Goldsmith?
Ah ja, sehr oft. Also fast in jedem Museum, wenn ich zum Besuch bin, frage ich, ob ich das machen darf. Also,
im Ernst, und wie gucken die Leute Sie dann an? Sagen Sie, um Gottes Willen, da kommt diese schöne junge Frau.
Also,
ich möchte an der Mumie riechen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielleicht komisch ein bisschen, aber mittlerweile auch nicht mehr. Ne?
Also dann, aber sind Sie bekannt als die, die an Mumien riecht?
Ja, nicht nur dafür, aber ja, die Leute wissen das schon, ja. Ja, also die machen damit, ja. Also ich habe auch an Tiermumien gerochen, die riechen schlecht, aber Menschenmumien riechen sehr gut. Die
Tiermumien riechen nach was denn, also nach Verwesung, wo das ja viel zu spät, das geht ja nicht
mehr. Die riechen immer, also kommt darauf an, welches Tier. Zum Beispiel Ibismumien oder Falken, die riechen wahnsinnig schlecht, wegen den Federn, glaube ich. Krokodilmumien, die riechen nach so Wasser, aber sehr unangenehm, aber der schlimmste Geruch war eine Katze, eine Katzenmumie, das war schrecklich, wirklich. Aber Menschen riechen sehr gut, also wir haben auch dünne Haut, ich glaube, das ist, ne? Also wir haben...
Jetzt kommen wir auf unseren gefährlichen Gedanken nochmal zurück. Wer die Vergangenheit verstehen will, der muss sich auch auf ihren Geruch einlassen. Jetzt haben Sie diese ganzen faszinierenden Gerüche hier mitgebracht. Aber ist denn das mehr als da, wo wir Gerüche oder Parfums, Tinkturen sowieso verorten würden, mehr als nur historische oder Historie der Kosmetik? Warum ist das mehr? Zu welchem Verständnis trägt das bei?
Naja, es ist viel mehr als nur ein Duft. Ja, also was ich alles während meiner Forschung herausgefunden habe, dass die Ägypter mit Düften kommunizieren. Es gibt eine Duftkommunikation, fast wie in der Tierwelt. Und sie kommunizieren sehr viel mit den Düften. Also von Hierarchie bis zu, ich bin hier, ich bin stark oder so, alles. Ja, also zum Beispiel im Jenseits kommt der Verstorbene und er kann anhand seines Geruches in verschiedenen Räumen reingehen, weil die Götter riechen ihn, sie sagen, ah ja, du riechst gut, du riechst göttlich, du bist einer von uns, du kannst rein. Also das ist eine sehr wichtige Funktion, zum Beispiel im Jenseits. Oder die Götter zeigen sich nicht unbedingt visuell, sondern olfaktorisch. Ja? Also ein Gott zeigt seine oder ihre Anwesenheit mit dem Duft. Also es gibt eine sehr vielseitige Duftkommunikation.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben sich mit der Duftgeschichte, mit der Duftkultur des gesamten antiken Ägypten beschäftigt. Und Sie haben vorhin selber gesagt, das sind ungefähr 4000 Jahre. Als wir über Zimt gesprochen haben, ist schon klar geworden, da haben Sie gesagt, Spätantike, weil erst dann hatte man da Zugang. Aber bei uns verändern sich ja die Dufttrends zum Beispiel, wonach man riechen sollte in den 70er Jahren, dass ich tierischere Gerüche, wildere Gerüche, ich führe ein wildes Leben. Heute hat mir eine Parfümeurin verraten, geht es darum, man kann nicht genug nach Wäscherei riechen, nach sauber, nach clean. Das heißt, das legt doch nahe, dass nicht über die ganzen 4000 Jahre der ägyptischen Geschichte die Einstellung zum Geruch oder was gut roch und was nicht gut roch, gleich geblieben ist.
Ja, es gibt Unterschiede, aber so ganz genau kann ich diese Frage nicht beantworten, weil so detailliert sind die Texte nicht. Aber was ich sehe, ist, dass ab dem Neuen Reich, also sagen wir mal die 18. Dynastie, hat man auf einmal sehr viele Duftmetaphern und sehr viele Parfums. Also anscheinend wächst die Anzahl von Parfums in der 18. Dynastie. Und da gibt es so wie eine Art so Boom von Düften und Parfums. Und das sieht man anhand der Sprache auch. Und ich glaube, das hat etwas mit der allgemeinen Entwicklung der ägyptischen Kultur zu tun, weil das ist eine Zeit von einer allgemeinen Blüte, sage ich mal so. Also da gibt es sehr viele technologischen Schritte in dieser Zeit. Und wenn die Technologie auch eine Blüte erreicht, dann auch die Parfums. Ja? Also das ist auch eine Art Technologie. Ja?
Wenn wir davon nochmal absehen, was Sie vorhin auch angesprochen haben, die Mumien kriegten diese besondere Salbung oder Ölung durch das, an dem ich gerade schon riechen durfte. Es gibt ja Sachen, die sich bis heute erhalten haben. Also am 6. Mai wird Charles III., der König von Großbritannien, tatsächlich auch geölt oder gesalbt, wie das heißt. Anointed ist der englische Ausdruck, mit einem Öl, was, glaube ich, so gut wie fertig ist. Das entsteht allerdings nur aus Ölen, aus Olivenölen, ich glaube, aus Jerusalem tatsächlich. Mhm. Das wäre, nach dem, was ich erfahren habe über Ihre Forschung, den Ägyptern zu wenig raffiniert ein Öl für einen König, sondern er kriegte mehrere.
Oh ja, sehr viele. Das ist wirklich ein sehr komplexer Duft. Und man kann die Einbalsamierung auch als die Parfümerie des Todes bezeichnen, wenn man möchte.
Ja, aber als der König König wurde, weil Charles wird ja jetzt noch nicht einbalsamiert, sondern erstmal nur König. Wenn er König wurde, wurde er auch schon gesalbt?
Also das ist ja Frage, nicht? Okay, nicht der Tod. Ja, es gab Ölungen auf jeden Fall. Ja, und auch, also was ich Ihnen sagen kann, dass bei besonderen Ereignissen hat man besondere Düfte. Das sieht man auch bei Festivitäten, ja. Möchten Sie daran riechen?
Ich habe den Scent of Festivals hier.
Genau, das ist der Duft von Festivitäten. Mhm. Wie riecht das?
Das riecht so frisch, so zitrusig, also ja. Sonnig.
Ist interessant, Männer mögen diesen Duft sehr. Ja? Da sind viele Harze und auch Blumen. Als die Ägypter Festivitäten gefeiert haben, dann waren sie auf der Straße. Und dann ist die Götterstatue aus dem Tempel rausgekommen, um sich zu zeigen, aber auch um die Göttlichkeit olfaktorisch zu manifestieren. Das heißt, dass die Menschen einmal im Jahr die Gelegenheit hatten, in der Stadt den Gott zu riechen. Und dann hat man sehr viel geräuchert, Myrrhe, Mastix, Weihrauch auf der Straße geräuchert und die Statuen waren auch geölt, gesalbt. Die Menschen haben sich selber mit Myrrhenöl eingerieben, dann haben sie auch Blumenkränze getragen. Also das ist eine Zeit oder ein Ereignis von sehr vielen Blumen und Harzen, würde ich das so bezeichnen. Aber olfaktorisch, das ist ein sehr starkes Ereignis. Also da wahrscheinlich war das so, dass die Menschen, die Stadtbewohner, diese Festivitäten einmal im Jahr mit Düften assoziiert haben und die Düfte haben auch die Erinnerung von Festivitäten von anderen Jahren, vorherigen Jahren dann in Erinnerung geweckt. Und die Düfte haben eigentlich dazu fungiert, dass die Menschen eine besondere Identität spüren. Ja, also sie wissen, diese Düfte gehören zu unseren Festivitäten. Das sind unsere Städte, unsere Kultur, unsere Identität. Ja, also die Düften haben die Ägypter ganz bewusst verwendet, um eine Art Identität zu schaffen.
Also die sind nicht Teil gewesen, so wie wir es verstehen, das Parfum oder Eau de Toilette zu benutzen am Ende der Reinigung als Körperpflege. So ist es nicht verstanden worden, weil ich mich das die ganze Zeit schon frage. Es ist bekannt, glaube ich, weiß nicht, das war in der Zeit des Absolutismus in Frankreich, Versailles und so weiter, üblich, dass die Leute sich sehr wenig gewaschen, aber sehr viel parfümiert haben. Würden Sie sagen, das gilt für die, oder kann man sagen, geben die Dokumente her, dass man das für Ägypten auch sagen kann?
Ja, auf jeden Fall. Sie haben sich damit befasst, rein zu sein und auch gut zu riechen. Ich kann Ihnen zum Beispiel ein Deo zeigen. Mhm. Das heißt auf Ägyptisch Heilmittel für Gestank in der Hitze des Sommers. Das ist ein Deo.
Was heute nachteilig wäre im Marketing. Also wenn das heißt, wie haben Sie noch gesagt?
Heilmittel für Gestank in der Hitze des Sommers. So heißt es im Rezept. Das ist ein Deo, wenn Sie das so möchten.
Ja, interessant.
Und das haben Sie wahrscheinlich verwendet, um gut zu riechen.
Es ist ein bisschen minzig so.
Es gibt da Kamille.
Ach so, dann ist das Kraut, was ich falsch benannt habe. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil mir klar war, ich würde nie wieder einen kompetenteren Gesprächsgast zu dieser wirklich mich sehr bedrängenden Frage finden. Es wird überall angeboten, wenn man also viel badet, dann kommt man irgendwann auf Kleopatras Bademilch. Also dass man ein Kleopatra-Bad nehmen kann, das wird auch in Wellnessabteilungen angeboten. Ist das wahrscheinlich, dass die Ägypter oder eine Königin wie Kleopatra, dass die tatsächlich in einem besonderen Bad gebadet hat, also wo eine besondere Essenz drin war? Nach allem, was Sie jetzt erzählt haben, finde ich das beinahe naheliegend.
Ich habe da Zweifel. Also das,
Sie haben Zweifel?
Ja, also das steht vielleicht in den klassischen Belegen, aber ich fand dazu nichts in den ägyptischen Belegen.
Stutenmilch heißt es oft.
Ja, ich kenne die Geschichte, also von der ägyptischen Seite gibt es dazu auf ägyptischer Sprache keine Belege.
Da ist man viel, viel lauterer, wenn endlich ein Hersteller auf den Gedanken kommt, ein Deo mit dem Namen gegen den Gestank des Tages anzukämpfen. Und alle Fragen aus ägyptischer Sicht beantworten konnte uns glücklicherweise die Ägyptologin der Freien Universität Berlin, Dora Goldsmith, die heute zu Gast war. Alles Gute für Ihre Doktorarbeit.
Dankeschön.
Und vielen Dank, dass Sie das alles mitgebracht haben.
Ja, Dankeschön,
Frau Goldsmith.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.